Wo Nordsee und Atlantik aufeinanderstoßen, auf dem 60. Breitengrad, da liegen die Shetlands. Und während des Zweiten Weltkriegs startete hier eine geheime Widerstandsaktion. Und die wollen wir heute am Antikriegstag zum Thema machen. Hier bei Leben im RBB 24 Inforadio. Ich bin Vera Kröning-Menzel. Herzlich willkommen. Winzige Fischerboote brachten während des Zweiten Weltkriegs Spione und Waffen über das Meer nach Norwegen. Das war von den Nazis besetzt und auf ihrer Rückfahrt nahmen sie Flüchtlinge mit. Doch die Nazis machten gezielt Jagd auf die Fischerboote. 44 Freiwillige bezahlten ihren Mut mit dem Leben. Dorothea Brummerloh erzählt ihre Geschichte.
Souverän steuert Bill Moore sein Auto durch die Main Street von Skalloway. Der malerische Ort an der Westküste der Insel Mainland war bis ins 17. Jahrhundert die Hauptstadt der Shetlands, bevor Lerwick diese Rolle übernahm, erzählt der Hobbyhistoriker. Heute geht es im Örtchen eher ruhig und beschaulich zu. Die winzige Straße schlängelt sich an der halbmondförmigen Bucht von Skalloway entlang. Mitten in diesem Idyll steht das Shetland Bus Memorial. Zur Erinnerung an die Aktion im Zweiten Weltkrieg, als Großbritannien von hier aus den Widerstand in Norwegen gegen die Nationalsozialisten unterstützte.
So this is the memorial to the Shetland Gang.
In Fischerbooten, die zur Tarnung dienten, brachten die Norweger Spione und Waffen über die raue See nach Norwegen und nahmen auf der Rückfahrt Flüchtlinge mit nach Großbritannien, erklärt der 81-Jährige. Auf dem Denkmal befindet sich das Modell eines der Fischerboote. An allen vier Seiten des Denkmals sind Tafeln angebracht. Der aus groben Steinen geschaffene mannshohe Sockel wurde aus einheimischen und norwegischen Steinen gefertigt. Die Steine von den Shetlands stammen unter anderem aus Galloway und Lanna, Orte, die an der Operation beteiligt waren. Die norwegischen Steine erinnern an die Toten, sagt Bill Moore.
Diese Steine stammen aus der Gegend, in der die verschollenen Männer lebten. Hier sind 44 Namen, das Boot, auf dem sie waren, und ihr Alter.
Es klingt ein bisschen verrückt, wenn sie kleine hölzerne Fischerboote benutzten. Aber so war es wahrscheinlicher, dass sie unentdeckt blieben. Aber es war sehr gefährlich und die Verluste waren in den ersten Jahren recht hoch. Viele Boote gingen aufgrund des Wetters und der Angriffe der Luftwaffe verloren oder wurden ziemlich stark beschädigt.
Laurie Goodlett hat die Ausstellung über den Shetland Bus im Skalloway Museum kuratiert. Sie zeigt auf die Namen und die Altersangaben. Die Männer waren jung, manche noch halbe Kinder. Zu jung, um zu sterben, meint die 38-Jährige.
18.
Young men.
Yeah. 19. It's too young to die.
In der Shetland Bus Ausstellung erzählen Laurie Goodlett und Bill Moore mehr über diese geheime Militäroperation mit dem ungewöhnlichen Namen.
Ich würde sagen, dass der Shetland Bus außerhalb der Shetlands relativ unbekannt ist. Es überrascht mich immer noch, wie wenig die Leute darüber wissen. Die Leute stellen sich oft Busse vor, die auf der Straße fahren, und sind ziemlich schockiert, wenn sie hören, dass es sich um eine geheime Kriegsoperation handelte.
Ursprünglich war den Shetland Bus nehmen eine Art Code für die Flucht. Die Männer, die ihn betrieben, waren Freiwillige, meist junge Burschen, die nicht bei der Marine oder beim Militär waren. Das ist der Unterschied zu anderen Kriegsoperationen. Ich glaube, die Geschichte ist deshalb so populär, weil sie von Mut handelt, von Tapferkeit. Sie ist sehr romantisch. Es gibt Tragödien, aber auch Erfolge.
Die jungen Männer halfen mit, den norwegischen Widerstand auszurüsten und Menschen die Flucht zu ermöglichen, erklärt Bill Moore.
Die Norweger nennen sie die Shetlands-Jängen, die Shetland-Bande. Und ich denke, das bringt es auf den Punkt. Sie hatten ihren eigenen Charakter und wenig Disziplin, denn ursprünglich waren sie nicht Teil einer militärischen Organisation. Sie haben also mehr oder weniger getan, was sie wollten. Und die ganze Operation funktionierte deshalb so gut, weil die Briten sehr gut darin waren, mit Freiwilligen zu arbeiten. Freiwillige muss man überzeugen und sicherstellen, dass die Freiwilligen das auch tun wollen, dass sie motiviert sind. Man darf ihnen nicht befehlen, etwas zu tun. Und das funktionierte wirklich gut.
Die Geschichte der Widerstandsoperation mit Fischerbooten beginnt mit dem Überfall Hitler-Deutschlands auf Norwegen, erklärt Oskar Öland. Der norwegische Journalist hat ein Buch über die Shetland-Bande geschrieben.
Norwegen wurde zusammen mit Dänemark besetzt. Der Angriff begann am 9. April 1940 mit dem sogenannten Unternehmen-Weser-Übung. Diese Militäroperation führte dazu, dass Dänemark innerhalb eines Tages besetzt wurde. In Norwegen gab es im Süden bis Anfang Mai und im Norden bis Juni ein wenig Widerstand. Der Überfall führte anfangs zu einer Art Schock. Norwegen hatte seit der napoleonischen Zeit, seit 130 Jahren, keinen Krieg mehr erlebt. Am Anfang bestand der Widerstand hauptsächlich aus kleinen Gruppen, die nicht wirklich etwas tun konnten. Sie hatten keine Waffen oder Munition und wussten nicht, wie sie den Widerstand organisieren sollten.
Schon zu Beginn des Krieges hatten sich norwegische Fischer auf die Shetland-Inseln abgesetzt. Großbritannien machte sich diese Dissidenten und ihre Boote zunutze. So entstand der Shetland-Bass als eine Einheit der Special Operations Executive. Der britische Premierminister Winston Churchill hatte den britischen Nachrichtendienst für Spezialeinsätze nach dem Fall Frankreichs im Sommer 1940 aufgebaut. Diese Sondereinheit sollte Operationen in den besetzten Ländern, aber auch in neutralen Ländern durchführen.
Man muss bedenken, Frankreich war gerade gefallen oder stand kurz davor. Und da hatten die Briten das Bedürfnis, etwas zu tun. Auch um zu sagen, wir schlagen zurück. Sie hatten in Norwegen, Frankreich, Belgien und Holland verloren. Für Deutschland dagegen lief alles gut. Und Norwegen war sozusagen ein leichtes Ziel. Es war schwieriger, zum Beispiel in Frankreich einzumarschieren. Und so nutzten sie Norwegen als eine Art Sprungbrett, um zu zeigen, dass sie etwas tun konnten.
Waren die Shetlands bis dahin nur ein dünn besiedelter Archipel mit schroffen Felsklippen, der nördlichste Zipfel Großbritanniens, gewannen sie durch die norwegischen Flüchtlinge nicht nur an Einwohnern, sondern auch schnell an strategischer Bedeutung, weiß Laurie Goodlett.
Wir liegen 200 Meilen westlich von Norwegen. Also waren wir ein idealer Ausgangspunkt für die Operation, die norwegische Fischerboote und ihre Besatzung nutzten, um die gefährliche Überfahrt über die Nordsee zu machen und Flüchtlinge aus dem von den Nazis besetzten Norwegen wegbrachten.
Die Hauptaufgabe bestand darin, Waffen, Nachschub, Agenten und Menschen nach Norwegen zu bringen und dann Agenten aus Norwegen und auch Flüchtlinge aus Norwegen herauszuholen. Das war es, was sie in den 5 Jahren, in denen sie existierten, im Grunde genommen getan haben.
Die Flotte des Shetland-Bass bildeten die norwegischen Fischerboote mit ihren Besatzungen, die schon im Frühjahr 1940 mit dem Einmarsch der Nazis in Norwegen ins Vereinigte Königreich, also auch nach Shetland, gekommen waren. Dass die deutschen Besatzer die 26.000 Kilometer lange und zerklüftete Westküste Norwegens unmöglich konsequent überwachen konnten, kam den norwegischen Fischern bei diesem Plan zugute, sagt Laurie Goodlett.
Wenn die mutigen Männer ihre kleinen Fischerboote nutzten, war es wahrscheinlicher, dass sie unentdeckt blieben, auch wenn die Luftwaffe die Gegend überwachte. Denn es gab viele dieser Boote an der norwegischen Küste, sodass sie keine große Aufmerksamkeit erregten. Diese Fischerboote waren wirklich ideal, um getarnte Einsätze zu machen.
Trotz dieser nahezu perfekten Tarnung blieben die Überfahrten gefährlich. Die Fischerboote hatten keine Navigationshilfen, wie heute üblich. Es gab nur einen Kompass und die Erfahrung der Bootsführer. Die heftigen Stürme im arktischen Winter machten die Überfahrten zu waghalsigen Unterfangen.
Es klingt verrückt und wahrscheinlich ist es auch verrückt. Diese Boote waren etwa 40 Fuß lang, also kleine Boote. Aber die Menschen waren an dieses Leben gewöhnt, das war ihr Beruf. Und abgesehen davon, dass sie nicht fischten, taten sie im Grunde das Gleiche wie vor dem Krieg. Das Wetter war nur ein Feind, wie die deutschen Soldaten. Sie waren manchmal 3-4 Tage im Sturm gefangen. Und wenn sie zurückkamen, musste das Boot repariert werden, weil alles kaputt war. Und dann die Wellen der Nordsee, die bei Stürmen 8 bis 11 Meter hoch sein können. Das waren sehr harte Bedingungen, aber es war ihr Leben. Und ich glaube, so haben sie es auch geschafft, weil sie diesen Job von früher kannten.
Die erste Fahrt des Shetland Bus fand kurz vor Weihnachten 1940 statt. Bis Mai 1941 folgten noch mehrere. Da es im Sommer durch die Mitternachtssonne nie wirklich dunkel wird, konnte der Shetland Bus in dieser Zeit nicht operieren, sagt Bill Moore.
Das Problem war also, dass die Aktionen im Winter und im Schutz der Dunkelheit durchgeführt werden mussten. Und das Wetter absolut schrecklich war. So kam es zu erheblichen Verlusten. Es war ein hoher Preis, den man zahlen musste, um den Widerstand aufrechtzuerhalten. Aber es gab keinen anderen Weg.
Bill Moores Vater unterstützte diesen Widerstand. Zusammen mit anderen Einheimischen reparierte er die Boote der Norweger. Weil im geschäftigen Hafen des Hauptortes Lerwick viel Militär unterwegs war und er zudem von den Deutschen überwacht wurde, ging die Widerstandsaktion zunächst von dem Örtchen Lanna aus.
Lanna ist ein winzig kleines Dorf im Nordosten mit wenigen Häusern. Aber es hatte ein sehr großes Haus. Ein Haus, das groß genug war, um 30 Männer zu beherbergen. Dieses Haus wurde als Basis genutzt. Und Lanna hatte einen guten Ankerplatz. Zwar eine schlechte Pier, aber es gab einen guten, geschützten Ankerplatz.
Die Abgeschiedenheit des Ortes war jedoch zugleich sein größtes Problem.
Die Nähe von Lanna zu Norwegen war natürlich gut, aber es war fast unmöglich, dorthin zu gelangen. Im Winter, wenn Schnee lag, war es einfach zu abgelegen. Und mein Vater hatte seine Werkstatt in Skelloway. Zu Beginn der Geheimaktion musste er nach Lanna fahren, um dort die Boote zu reparieren.
Jack Moore hat seinem Sohn, der in den Kriegsjahren geboren wurde, später viel über die Zeit des Shetland Bus erzählt. Dass die Boote diese umfangreiche Wartung brauchten, lag nicht zuletzt am Shetland-typischen Wetter. Die Boote litten unter dem anhaltenden Regen, dem sehr heftigen Wind, den schweren Stürmen, die gerade im Winter oft Orkanstärke erreichen. Wenn die norwegischen Fischerboote von ihrer Mission auf der anderen Seite der rauen See zurückkamen und dabei oft Flüchtlinge an Bord hatten, waren sie oft in einem desolaten Zustand. Viele hatten einen Motorschaden. Die Ersatzmotoren wurden über ein geheimes Netzwerk besorgt. Für die Instandsetzung der Boote nahm Bills Vater zusammen mit seinen Mechanikern den langen Weg von Skelloway nach Lanna auf sich. Dort traf er auf gelangweilte Widerständler, erzählt Museumskuratorin Laurie Goodlett.
Es gab in Lanna nichts zu tun für die norwegische Besatzung, außer die zahlreichen Kaninchen zu schießen, die herumliefen. Also verlegte man den Betrieb nach Skelloway. Skelloway war ein idealer Stützpunkt, weil es dort eine sehr gute Werft gab, in der man die Schiffe reparieren konnte.
Skelloway liegt in einer geschützten Bucht. Nur eine Straße führte ins Dorf, wo Jack Moore seine Bootswerkstatt hatte. Man brauchte eine Genehmigung, um Skelloway zu verlassen, und ebenso Papiere, um es zu betreten. Es gab also nicht viel Bewegung. Und so herrschte in diesem kleinen Ort eine lückenlose soziale Kontrolle.
In Skelloway lebten etwa 750 Menschen. Und das war die perfekte Größe für eine geheime Basis. Denn jeder kannte jeden. Es war nicht möglich, dass irgendjemand irgendwelche Ideen hatte, die anders waren. Das wäre aufgefallen. Und es gab eine Gemeinschaft für die jungen Norweger, damit sie ein Leben haben konnten, was sie in Lanna nicht hatten.
Und die Menschen in Scalloway nahmen die Bootsleute unter ihre Fittiche und organisierten Veranstaltungen und Tänze. Und sie wurden zu Mitgliedern der örtlichen Gemeinschaft.
Members of the local community.
This is Dorothea. So Justine has come to see you.
Yes, how are you?
Very well, and you?
I'm fine.
In Scalloway lebt eine der letzten Zeitzeuginnen des Shetland-Pass, Lexi Watt. Kaum zu glauben, dass sie schon 94 ist. Sie sieht wesentlich jünger aus. Ein Kompliment, das sie freut.
94?
Yes. Oh, you look younger than ever.
Oh, thank you.
Is there a picture from your youth?
Yes, that's me and my sister. And that's when I was about 14, going on 15. I think it was just before the war ended.
Auf dem Bild mit ihrer Schwester, das hinter ihrem Sessel auf dem Regal steht, ist Lexi Watt knapp 15 Jahre alt. Der Zweite Weltkrieg war gerade zu Ende. Es sei nicht mehr viel, woran sie sich erinnere, entschuldigt sich die alte Dame. Dass vor ihren Augen eine Widerstandsoperation stattfindet, hätte sie damals aber nicht gewusst.
The Shetland Bush was called the Shetland Bush.
Dass das ganze Shetland-Bass genannt wurde, haben wir erst nach dem Krieg erfahren. Das war ein Geheimnis. Die Männer erzählten nie etwas von dem, was sie taten. Wenn sie mit ihrem Boot wegfuhren, haben sie uns nichts erzählt. Wir Mädchen dachten immer, ach, sie waren wieder auf Urlaub und haben sich amüsiert. Sie waren mit den Londoner Mädchen tanzen. Aber so war es nicht. Die armen Jungs hatten eine harte Zeit hinter sich. Die ganze Zeit versuchten sie, Leute zu retten.
Von den geheimen Rettungsmissionen der jungen Norweger ahnte sie als Teenager nichts. Dass sie gut tanzen konnten, daran kann sie sich allerdings gut erinnern.
Oh yes, we went to the dances with the Norwegian boys.
Wir gingen mit den Jungen tanzen und als der Krieg zu Ende war, tanzten wir dann genau wie sie. Weißt du, die norwegischen Jungs hatten ihre eigene Art zu tanzen. Sie tanzten so. Sie waren wunderbare Tänzer und sehr nett. Und sie waren sehr jung für den Krieg.
And they were very young to be in the war.
Dieser mutigen jungen Männer bezahlten ihren Einsatz mit dem Leben. In den ersten Kriegsjahren waren die Fischerboote über 100 Mal in waghalsiger Mission auf See, meistens erfolgreich. Ende 1941 wurde eine Besatzung gefangen genommen. Eines der Boote sank während eines Wirbelsturms. Im darauf folgenden Winter 1942-43 gingen mehrere Boote verloren. Sie gerieten in einen Sturm oder fielen den Nazis in die Hände, die mit ihrer Luftwaffe die norwegische Küste überwachten, sagt der Journalist und Buchautor Oskar Uerland.
Es gab sehr, sehr viele Unfälle. Und einige von ihnen schafften es, nach Hause zu kommen, mit einem Motorschaden. Das war sehr häufig. Und dann gab es Ende 1941 einen besonderen Unfall mit einem Boot, das 40 Flüchtlinge von Norwegen nach Großbritannien brachte. Am Tag nach der Abfahrt geriet das Schiff in einen Orkan und sank, sodass alle ums Leben kamen. Das war der größte Unfall. Und dann gab es noch andere Boote, die sanken, mit weniger Flüchtlingen an Bord. Aber es kam vor, dass bei Stürmen alle Menschen ertranken. Es war ein 100%iges Risikogeschäft. Und Ende 1942/43 ging fast die Hälfte der Besatzungen entweder durch Stürme oder durch Luftangriffe der Deutschen verloren.
Die Strategie, harmlos aussehende Fischerboote einzusetzen, endete Anfang 1943. Die Verluste waren zu hoch. Die Fischerboote wurden daraufhin durch drei amerikanische Subchaser, U-Boot-Jäger, ersetzt. Die waren zwar schlecht getarnt, dafür aber wesentlich schneller und sicherer. Bis Kriegsende 1945 führte der Shetland-Bass seine Einsätze ohne weitere Verluste an Menschenleben durch. Die Tapferkeit der Männer des Shetland-Bass wurde von der norwegischen und der britischen Regierung nach dem Krieg anerkannt. Leif Andreas Lorschen, auch Shetlands Lorschen genannt, erhielt zum Beispiel so viele britische Medaillen, wie kein anderer Nicht-Brite jemals erhalten hat, erzählt Bill Moore. Sein Vater Jack bekam den norwegischen Sankt-Olaf-Orden, wurde damit in den Ritterstand erhoben. Und auch zwischenmenschlich hinterließ der Shetland-Bass enge Verbindungen.
Es gab eine ganze Reihe von Eheschließungen und einige von ihnen sind hier geblieben. Wir haben also heute noch Nachkommen dieser Familien im Dorf. Und es gab auch Shetländer, die nach Norwegen zogen.
Etwa 2 Dutzend Shetländerinnen haben einen der norwegischen Widerstandskämpfer geheiratet. Auch Bill Moores Schwester ist mit einem Amerikaner norwegischer Herkunft verheiratet. Lexi Watt hatte auch eine innige Freundschaft. Die 94-Jährige stammt aus einer Generation, wo man darüber eher nicht spricht. Bill Moore fragt seine alte Freundin, ob er erzählen darf. Sie nickt und lächelt versonnen.
2013 war ich im Museum, als ein norwegisches Paar hereinkam. Und der Mann kam mit seiner Frau auf die Shetlands, weil sein Vater im Krieg in der Shetland-Bande gewesen war. Sie hatten eine Menge Papiere aus seiner Sammlung mitgebracht, vieles davon unbedeutend. Aber da war auch ein kleines Foto, das ein Mädchen zeigt. Und er fragte mich, weißt du, wer dieses Mädchen sein könnte? Und ich wusste sofort, wer es war. Und der Mann sagte noch, wir wissen nicht, wer es ist, aber mein Vater hat dieses Foto sein ganzes Leben lang in seiner Brieftasche aufbewahrt. Er starb mit diesem Bild in seiner Brieftasche.
Als er Lexi Watts Sohn davon erzählte, hat der seine Mutter gleich danach gefragt, erinnert sich Bill Moore lächelnd.
Mama, erinnerst du dich an einen Mann namens Johannesson? Und sie hat sofort geantwortet, meinst du Gunnar?
Es scheint, als ob die Vergangenheit für Lexi Watt noch einmal zurückkommt. Nun erinnert sie sich auch, dass dieses Ehepaar Johannesson sie schon mehrmals besucht hat. Und natürlich ging es bei den Gesprächen auch um Gunnar, den Vater des Mannes.
Und er sagte zu mir, ich mag meinen Vater sehr und ich bin sehr stolz auf meinen Vater. Und ich sagte, ja, das war Gunnar. Und der Sohn von Gunnar sagte, Sie kannten meinen Vater? Ich sagte ja, und wenn er länger hier geblieben wäre und ich älter gewesen wäre, wäre ich vielleicht deine Mama gewesen.
Später habe Gunnars Sohn sie seine Shetland-Mama genannt und ihren eigenen Sohn seinen Shetland-Bruder.
He calls me his Shetland-Mama. And he calls him his Shetland-Brother.
Die Shetländer fühlen sich mit den Norwegern verbunden, nicht erst seit dem Shetland-Bass. Der lokale schottische Dialekt enthält starke nordische Einflüsse. Man ist stolz auf die Abstammung von den Wikingern. So haben diese Ehen, sagt Laurie Goodlett, die historische Verbindung zwischen beiden Ländern noch einmal verstärkt.
Die Shetlandinseln wurden bis 1469 von Skandinaviern regiert und diese historischen Beziehungen blieben bestehen. Und der Shetland-Bass hat diese Bindungen nur noch verstärkt. Auch heute noch werden diese starken Verbindungen gepflegt. Im Museum haben wir nicht nur umfangreiche Ausstellungen, sondern wir organisieren auch Gedenkveranstaltungen. Zum Beispiel am norwegischen Nationalfeiertag und am Remembrance Sunday, dem Heldengedenktag. Der Shetland-Bass ist etwas, mit dem wir aufwachsen und was wir in der Schule lernen. Und eines der Ziele des Museums ist es, diese Geschichten lebendig zu halten und die Menschen wissen zu lassen, dass dies ein wichtiger Aspekt des Krieges war.
Für den norwegischen Journalisten Oscar Öland zählt vor allem, dass die Helden dieser Geschichte, die ihr Leben für andere riskierten, ganz normale junge Männer waren.
Und es ist interessant zu sehen, dass diese jungen Burschen, die kaum eine Ausbildung hatten, sich zur Verfügung stellten, als die Zeit reif war. Es waren nicht die Leute, von denen man normalerweise denken würde, dass sie sich zur Verfügung stellen würden, wie Bürgermeister, Gerichtsvollzieher oder andere.
Es waren diese einfachen Leute, die von Anfang an vorderster Front bei diesen geheimen, lebensgefährlichen Missionen dabei waren. Und ich denke, das ist das wichtigste Vermächtnis für uns heute.
Geheimoperation Shetlandbus mit dem Fischerboot gegen die Nazis. Das war ein Podcast aus der Reihe Lebenswelten von Dorothea Brummerloh. Diese und alle anderen Folgen finden Sie in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.